Rezepturen für die Aufbereitung. Das heißt also, wie, bei was für einem Reifegrad ernten wir die Kirschen, wie fermentieren wir die, wie trocknen wir die dann, um eine möglichst hohe Qualität zu erreichen. Also genau, wenn wir es schaffen, auf einen Sack zu kommen, dann verblenden wir die nicht. Aber tatsächlich gibt es teilweise die kleinste Summe, die wir gekauft haben, es waren wirklich 4 Kilo. Wir haben den Kaffee probiert von der Produzentin. Und ja, so gut, ich glaube, wir haben den mit 89 Punkten bewertet,
was sehr, sehr, sehr gut ist.
Ja.
Und dann haben wir gefragt, ach, wie viel gibt es denn davon, wie viel haben sie denn? Und wir dachten, das wäre ihr Muster, was sie uns mitgebracht hätte. Das war so eine Plastiktüte. Aber wir dachten, das wäre das Muster, was sie uns nur zum Probieren mitgebracht hätte. Aber das war die ganze Produktion. Das waren wirklich nur 4 Kilo oder so. Zur Erntezeit trifft man sich dann oft da vor Ort, weil jetzt ist Erntezeit in Peru. Normalerweise wären jetzt viele Röster der Welt in Peru unterwegs. Mhm. Jetzt wegen Corona nicht, aber normalerweise ja. Und dann haben wir uns viel da vor Ort getroffen.
Ach, witzig, so weit habe ich noch überhaupt gar nicht gedacht, aber klar.
Doch, das ist ganz cool. Und oft sind das so sehr geschlossene Kreise. Ach du, wir haben uns vor kurzem in Äthiopien getroffen. Jetzt sehen wir uns hier.
Ja. Hallo Leute, was soll ich sagen? Ihr seid so super. Also nochmal danke, danke, danke für eure Steady-Abonnements. Ja, das öffnet mir und auch uns ganz schön viele Möglichkeiten, in Zukunft gemeinsame Inhalte zu gestalten. Ich freue mich mega über eure Unterstützung. Außerdem habe ich aber auch die Rückmeldung bekommen, dass einige das gar nicht so richtig auf dem Schirm haben. Deswegen jetzt nochmal eine kurze Erklärung zu Steady. Ihr könnt über Steady folgende Abos zur Unterstützung des Kaffeesahne-Podcasts abschließen. Für 1 Euro im Monat erhalte ich quasi ein kleines Trinkgeld. Das Batch-Brew-Abo gibt's für 2,50 Euro im Monat. 5 Euro kostet euch ein virtueller Flat White und 10 Euro der Siphon. Für 25 Euro im Monat macht ihr euch quasi zum Premium-Kaffeesahne-Mitglied. Die Abos könnt ihr monatlich abschließen und auch kündigen und ermöglicht mir als Selbstständige damit, dass ich mich ab und zu wirklich auf den Podcast konzentrieren kann. Außerdem freue ich mich natürlich, wenn ihr im Kaffeesahne-Shop vorbeischaut. Da gibt's richtig guten Kaffee. Und zurzeit zum Beispiel 3 tolle Kaffees von Highland hier aus Köln, zu denen ihr jetzt im neuen Podcast noch mehr erfahrt. Ich habe mich mit Thomas getroffen. Thomas ist ein wandelndes Kaffeelexikon. Er ist hauptsächlich in Peru und Mexiko unterwegs und fungiert da quasi als Vermittler zwischen Röstereien und den Produzenten direkt. Er bringt viel Wissen und einige coole Anekdoten mit. Grüße gehen an dieser Stelle raus an Highland, die übrigens letzte Woche ihren 2. Transparenzbericht veröffentlicht haben. Da spielt Thomas auch eine Rolle. Und Grüße gehen raus an die Dauner Kaffeerösterei. Da bin ich übrigens zur Schule gegangen und das nächste Mal, wenn ich die Heimat besuche, schaue ich da auf jeden Fall auch nochmal vorbei. Euch wünsche ich ganz viel Spaß mit Folge 34 und Thomas und mir. Ja, aber dann lass doch mal bei deinen Kaffee anfangen. Ja. Weil da sind wir ja bei Dawn eigentlich schon ganz gut, oder? Sind ja, genau, die nicht richtig. Die, mit denen du gestartet bist?
Doch, ich habe meine Bachelorarbeit damals über Fairtrade geschrieben und dann wurde recht schnell, ich war eigentlich dachte ich vor der Bachelorarbeit, also dachte ich schon das Ergebnis zu wissen und dachte, das wird bestimmt das Ergebnis sein, das Fairtrade.
Was hast du studiert?
Ich habe BWL studiert tatsächlich, aber hatte immer schon vor, was mit Lateinamerika zu machen. Mhm. Das ist mir irgendwie schon sehr, sehr lange klar. Und dann wusste ich aber nicht genau, in welche Richtung es gehen soll. Und habe dann irgendwie BWL studiert. Aber das hat mich im Endeffekt dann auch nach Mexiko gebracht. Mhm. Naja, jedenfalls habe ich im BWL-Studium auch schon immer den Fokus auf Lateinamerika gelegt. Und dann die Bachelorarbeit über Fairtrade eben geschrieben. Und dann kam aber bei der Bachelorarbeit raus, dass Fairtrade, oder für mich kam dabei raus, dass Fairtrade nicht immer so fair ist, wie man vielleicht denkt oder sich das als Konsument erhofft.
Was dachtest du denn vorher?
Na, ich dachte, ich gehörte schon gewisserweise zu den naiven Leuten, die dann in so einen Fairtrade-Laden gehen oder im Laden grundsätzlich Fairtrade-Produkte kaufen und dann an der Kasse irgendwo sich das gute Gewissen bezahlen, ne? Ein gutes Gewissen erkaufen, naja, und denken, damit einen guten Beitrag geleistet zu haben. Aber oftmals ist das ja leider nicht so. Man kann auch nicht pauschal sagen, dass Fairtrade schlecht ist. Mhm. Es gibt ja auch sehr gute Beispiele, aber vielfach ist da schon sehr viel Illusion dabei. Und beim Produzenten kommt leider in der Regel nicht so viel an, wie bei dem hohen Preis, den der Konsument zahlt, eigentlich ankommen könnte oder sollte. Grundsätzlich, um das kurz abzuschließen, ich habe dann eben nach Alternativen auch gesucht oder bei der Bachelorarbeit auch Alternativen auflisten wollen. Und das wurde dann relativ schnell klar, dass eine Alternative eben der Direct Trade ist. Beim Fair Trade wurde klar, ja, tendenziell bekommen die Produzenten schon einen Ticken mehr als bei Kaffee, der jetzt überhaupt nicht zertifiziert ist, oder der Kaffee muss nicht zertifiziert sein dafür, dass das viel beim Produzenten ankommt. Aber wenn man jetzt einfach in den Supermarkt kauft und den billigsten Kaffee kauft, da kommt dann tendenziell schon noch mal weniger an beim Produzenten als beim Fairtrade. Aber auch Fairtrade kommt bei weitem noch nicht so viel an, wie vielleicht ankommen sollte, weil immer noch sehr viele Zwischenhändler dazwischen sind, die alle was dran verdienen wollen und oftmals viel mehr daran verdienen als der Produzent. Es gibt so ein interessantes Buch von einem, der auch lange im Fairtrade gearbeitet hat, und dann hat er, ich glaube, aus Südafrika ist der. Das Buch heißt Fairtrade: Marketing Poverty to Benefit the Rich. Und ich finde, das bringt es ganz gut auf den Punkt. Und,
okay.
Genau. Und dann der Direct Trade, den habe ich dann eben erkannt als Alternative. Ja, das heißt, die direkten Handelsbeziehungen zwischen Produzenten und Röstern. Und habe die Bachelorarbeit tatsächlich in der Eifel auch teilweise geschrieben, weil ich da ganz gut Ruhe gefunden habe. Und dann
raste ich da in die Hütte und.
Genau, okay. Ja. Und dann war die Dauner Kaffeerösterei natürlich in der Nähe. Und dann habe ich die angeschrieben, ob ich interviewen könnte, weil ich hörte, dass die direkte Beziehungen zu einigen der Produzenten haben, mit denen sie arbeiteten und immer noch arbeiten. Und genau, dann haben wir uns dann auf ein Interview getroffen, und das war super. Und das hat mir auch viel die Augen geöffnet, was man alles so machen kann. Und dann habe ich bei den Daunern ein Praktikum tatsächlich gemacht, nach der Bachelorarbeit, und war mit denen dann auch in Ecuador. Und genau, so das Ganze ein bisschen angefangen bei mir im Kaffee.
Also als du dich für die Bachelorarbeit über Fairtrade entschieden hast, da war noch gar nicht so klar, dass es da unbedingt um Kaffee geht. Da ging es halt um
Genau. Mir ist eigentlich eben schon länger klar, dass ich irgendwas mit Lateinamerika machen will. Ich weiß gar nicht, wie das, wo das so seinen Ursprung hat. Aber ich war dann 2013 für ein Jahr in Mexiko, bin da zur Uni gegangen. Und habe mir dann da einen Käfer gekauft, einen VW Käfer. Und weil ich immer schon
einen roten, ne?
Genau, einen roten Käfer. Und da gibt es ja in Mexiko noch sehr viel davon. Und bin damit unfassbar viel aus Land gereist. Ich glaube, über 40.000 Kilometer. Und habe da viele Ecken kennengelernt und hatte irgendwie die Idee, Mezcal zu importieren. Mezcal ist ein Agavendestillat. Ganz einfach gesagt, ein bisschen Tequila-ähnlich. Empfehlenswerter. tatsächlich sehr lecker. Und hatte den Plan, das zu importieren. Und habe ich sehr viele kleine Produzenten kennengelernt. Und Mezcal ist auch ein Schnaps, der eben von kleinen Produzenten destilliert wird. Und habe dann auch eben diese Kleinbauern kennengelernt in sehr entlegenen Regionen. Und das hat mir unfassbar viel Spaß gemacht, und ich habe mich damit sehr, sehr gut identifizieren können, weil wir zu Hause, meine Familie hat auch Landwirtschaft hier in Kerpen, und da habe ich mich irgendwie wiedergefunden, und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und dann bin ich zurück nach Deutschland, habe die Bachelorarbeit geschrieben über Fairtrade, habe mir dann gleichzeitig irgendwie ein Buch über Kaffee gekauft, weil ich mehr über Kaffee lernen wollte, über Wein auch übrigens, habe aber ersten Buch zu Kaffee gefunden. Und das hat mir irgendwie die Augen geöffnet. Mir wurde es auf einmal klar, wie ich mit Kaffee all meine Interessen verbinden kann. Also mit in Lateinamerika arbeiten kann, in sehr interessanten Ländern, mit kleinen Produzenten, was für mich total reizvoll war. Und aber auch mit einem sehr interessanten Produkt. Ja.
Und konntest du da dann deine Kontakte, die du vorher irgendwie zu diesen ganzen Kleinbauern geknüpft hattest, konntest du die da so ein bisschen für nutzen? Also inwiefern?
Ich hatte in dem ersten Jahr tatsächlich keine Kaffeeproduzenten besucht. Ich bin zwar durch die Kaffeeregionen durchgekommen, aber ohne dass es mir überhaupt bewusst war.
So dran vorbei. Wird halt überall Kaffee angebaut, alles klar.
Ja, genau. Und ich arbeite jetzt in Mexiko hauptsächlich in Oaxaca. Und habe damals auch, als wir durch Oaxaca fuhren, eine Tüte Kaffee da gekauft, geröstet und gemahlen am Straßenrand. Und der war nicht gut. Und daraus habe ich tatsächlich den Schluss gezogen, dass mir Kaffee aus Oaxaca nicht gut schmeckt. Was natürlich totaler Quatsch war.
Ja, ich habe ja auch den Oaxaca für den Shop ausgewählt.
Sehr gut. Wir trinken auch gerade Kaffee aus Oaxaca.
Das ist aber der Mixteca, ne?
Ja, die Mixteca ist eine der Bergregionen in Oaxaca. Genau. Kann man natürlich nicht schließen, wenn man einmal einen nicht guten Kaffee probiert, dass der Kaffee aus der Region nicht gut sei.
Ja, da steckt so viel mehr dahinter, einem guten Kaffee.
Ja, das ist schon unglaublich, ja.
Ja.
Aber naja, jedenfalls hatte ich da aber gar keine Kaffeeproduzenten kennengelernt und habe dann die Bachelorarbeit geschrieben und bin, glaube ich, ein oder zwei Tage, nachdem ich sie abgegeben habe, direkt wieder zurück nach Mexiko, um mit dem Käfer dann endlich dann auch in die Kaffeeregion fahren zu können und da viele Produzenten auch interviewen zu können, um noch irgendwo herauszufinden, ob das, was ich bei der Bachelorarbeit geschrieben hatte, auch irgendwie Hand und Fuß hatte oder überhaupt nicht stimmte. Und das hat vielfach bestätigt. Und was mir da vor allen Dingen aufgefallen ist, ich bin viel in entlegene Regionen gefahren, in Bundesstaaten Veracruz, Chiapas und Oaxaca. Und da ist mir sehr schnell aufgefallen, dass es gibt da Produzenten, die produzieren unfassbar guten Kaffee, sind sich dessen aber gar nicht bewusst. Und denen werden von Zwischenhändlern nur extrem geringe Preise gezahlt. Und sie bekommen kein Feedback, das heißt, die bekommen keine technische Unterstützung, wissen nicht, wie die Qualität verbessern können, wissen auch nicht, was ihr Kaffee wert ist und können eigentlich nur den Preis akzeptieren, den der Zwischenhändler ihnen irgendwie anbietet. Und der ist natürlich sehr gering. Und da entstand tatsächlich die Idee, dass man müsste ein mobiles Kaffeelabor quasi aufbauen, um bei den Produzenten auf der Farm deren Kaffees zu analysieren, zu gucken, was sie für eine Qualität schon haben, was sie vielleicht noch besser machen könnten, was sie ändern könnten, entweder durch Fermentation oder durch eine langsamere Trocknung zum Beispiel oder durch ein selektiveres Pflücken der Kaffeekirschen oder was auch immer. Und dem Produzenten so einerseits Feedback geben zu können, Tipps, und aber auch einen Kontakt zu Röstern herstellen zu können, um eine direkte, also ihnen auch bei der Vermarktung quasi zu helfen, den Produzenten. Und die Idee war damals noch sehr naiv, weil ich tatsächlich null Ahnung und Erfahrung hatte.
Weil wie kriegst du denn auch den Kaffee dann da weg?
Muss ja genau, auch transportieren, ich hatte tatsächlich,
aus dem Container.
Ja, genau, das sind alles Dinge, so, die mir dann später auf einmal aufgefallen sind. Aber damals, ja, hatte ich auf jeden Fall diese Idee. Und bin dann ja eben zurück nach Deutschland, war dann mit den Downern, mit der Downer Kaffeerösterei in Ecuador. Und da habe ich dann jemanden kennengelernt von einem Unternehmen aus Kolumbien. Und das Unternehmen aus Kolumbien, für die habe ich dann später auch gearbeitet. Zum Glück hat das geklappt, weil ich da tatsächlich sehr viel gelernt habe. Ich war habe für die in Mexiko angefangen. Das ist ein Unternehmen, ein Spezialitätenkaffeeunternehmen aus Kolumbien, die aus 8 Ländern Lateinamerikas Spezialitätenkaffee exportieren und da eben auch den Produzenten viel technischen Rat geben. Und ja, bei denen habe ich tatsächlich sehr viel lernen können also vom Cupping, das heißt Verkostung, Bewertung von Kaffees, bis zur Arbeit mit den Produzenten, über die ganzen logistischen Schritte, den Export, die Aufbereitung und genau.
Ja, weil also auch das Cupping, also dass du zum Beispiel sagst, du bist dann, also es war ja quasi dein richtiger Einstieg in den Kaffee, dass du mit deinem Käfer losgefahren bist, zu den Kaffeeproduzenten, mit denen gequatscht hast und denen gesagt hast, boah, ihr habt echt guten Kaffee. Den könntet ihr wahrscheinlich für mehr Geld verkaufen, aber so richtig den Finger drauflegen, warum der jetzt gut ist, konntest du wahrscheinlich gar nicht, oder?
Genau so war es tatsächlich. Ja. Ja. Und ich habe
jetzt mal ganz abgesehen von dem Container und dem Transport, also ne, irgendwie da auch ein System zu haben, wie du das jetzt bewertest oder so.
Ja, genau. Ich hatte gar keine Erfahrung. Und ich habe damals noch extra noch vor dieser Reise, vor der ersten Reise zu den Kaffeeregionen, habe ich mir noch einen Popcorn-Röster umgebaut. Mhm. Aber nicht so einen elektrischen, sondern so einen Topf. Mhm. Damit haben wir dann die Muster analysiert total schlecht geröstet, verbrannt und dann irgendwie versucht, was rauszuschmecken und dem Produzenten trotzdem irgendwie ein Feedback geben zu können. Aber das war alles noch sehr, das war ja auch nur eine zwei-dreiwöchige Reise in die Region dann. Und genau, dann habe ich danach dann zum Glück eben die Möglichkeit bekommen, bei dem Unternehmen aus Kolumbien viele Erfahrungen zu sammeln und hatte da echt das Glück, mit vielen sehr erfahrenen Leuten zu arbeiten.
Ja.
Und darüber dann tatsächlich viel, viel lernen können. Ja. Und dann habe ich am Ende der Zeit bei denen, habe ich für die gearbeitet in Peru, das war sehr interessant. Die hatten damals in Peru noch keine eigenen Operationen. Und dann habe ich für die angefangen, im Norden Perus grünen Kaffee einzukaufen vom Produzenten. Genau. Dabei wurde mir dann klar, dass, also da war mein Job eben, eigentlich haben die mir nur den Auftrag gegeben, für die in Nordperu, oder ich war für den Norden Perus zuständig und ein Kumpel von mir war für den Süden zuständig und wir sollten einfach da gute Kaffees für die einkaufen. Die Qualität war ein Anspruch und der andere eben, dass die auch traceable oder nachvollziehbar wären und mit Transparenz und dass die Produzenten auch gute Preise dafür bekommen. Und es war ja super interessant. Da war ich dann für eine Ernte, so ein paar Monate. Und habe da sehr, sehr viele Kaffees eben probiert, auch gute Kaffees für die eingekauft. Und der erste Container, der ging nach Australien, daran kann ich mich noch erinnern, zu sehr, sehr guten Röstern. Das war für mich eine ganz schöne Bestätigung. Genau, mir wurde aber recht schnell klar, dass ich irgendwie wieder, das Unternehmen hat mir zwar viele Möglichkeiten gegeben oder viele Freiräume, aber gleichzeitig wollte ich wieder mein eigener Herr sein. Irgendwo hat es mich wieder zurückgezogen zu dem eigenen Projekt, dem Red Beetle Coffee Lab, zum Käfer und nach Mexiko eben auch. Mexiko ist für mich sehr schnell irgendwie zu einer zweiten Heimat geworden. Und dann habe ich dann, aber gleichzeitig hatte ich auch, ich hatte nie als Barista gearbeitet. Die meisten oder viele der Leute im Café, du wahrscheinlich auch, oder? Hast auch den.
Ich habe auch als Barista angefangen.
Ja, genau.
Ja, und dann ist das halt so, oh ja, und hier mal irgendwie doch sich die Bohne genauer angucken.
Ja, aber es ist auch ein schöner Einstieg. Also ich habe eben auf der anderen Seite angefangen.
Ja, voll.
Aber irgendwie hatte ich schon zum Ziel, zumindest mal grob die komplette Kette vom Samen bis in die Tasse irgendwo kennenzulernen, um eben auch meine Kunden besser verstehen zu können oder die Röster und einfach einen besseren Einblick zu haben. Und habe dann aber erstmal mehr über den Anbau lernen wollen. Denn viele der Produzenten, mit denen ich dann in Peru gearbeitet habe, haben mich gefragt, was sie machen können, um die Qualität zu verbessern. Aber um ehrlich zu sein, selbst als guter Kapper, selbst als guter Kapper sagt man auf Englisch, also Verkoster.
Ja, das kriegen wir hin, glaube ich.
Hat man immer noch, oder die meisten Röster können auch nur Feedback geben zu den Produzenten, was sehr oberflächlich ist. Die sagen dann, die sehen dann Quaker, also Quaker sind diese Bohnen, die beim Rösten sehr hell bleiben. Das ist nur als Beispiel.
Ne? Ja, aber das ist ein gutes Beispiel.
Das sind Bohnen, die beim Rösten eben sehr hell bleiben. Und die in der Regel sehr nach Erdnuss schmecken, sind nicht besonders lecker. Und da steht in, glaube ich, fast allen Kaffeebüchern steht, dass das unreife Bohnen sind, unreife Kirschen sind. Und das ist auch das, was die meisten Leute den Produzenten tatsächlich sagen, nee, du musst den Kaffee, du musst die reifen Kirschen ernten.
Ja.
Und das ist tatsächlich Quatsch, das stimmt nicht.
Also
in der Regel sind das Bohnen, die entweder von Pflanzen kommen, die von Kaffeerost betroffen sind. Also das sind Bohnen von Pflanzen, die nicht gut genährt sind. Und das kann sein, weil die eben von einer Plage betroffen sind, zum Beispiel vom Kaffeerost und deshalb keine Blätter haben, deswegen keine Photosynthese stattfindet, die Bohnen keinen wirklich hohen Zuckergehalt bekommen und dadurch bleiben die beim Rösten eben auch recht hell, weil die eben keinen Zucker haben oder einen sehr geringen Zuckergehalt und dadurch keine Karamellisierung stattfindet. Die Bohnen bleiben hell, auch wenn man sie lange röstet.
Und das, außer halt sehr lange, dann werden sie halt schwarz wie alle anderen auch.
Ja, wobei diese Bohnen tatsächlich fast nicht, die werden fast nicht dunkel. Ja. Und genau, das ist tatsächlich was ich am Anfang auch falsch gemacht habe, auch dem Produzenten gesagt habe, hier, du musst die Reifenkirschen ernten, bis ich irgendwann mal selber Kaffee geerntet habe und nur wirklich super reife Kirschen geerntet habe und da trotzdem ganz viele Quaker drin waren, ich kann es nicht glauben. Und ja, da wurde mir das eben klar. Und naja, jedenfalls hatte ich zum Ziel, viel mehr über den Anbau zu lernen, viel mehr über Aufbereitung zu lernen. Ich habe angefangen mit dem Kaffee aus der Idee heraus, kleine Produzenten unterstützen zu können in entlegenen Regionen. Und das ist auch nach wie vor das Ziel. Aber ich war nicht besonders, also ich habe zweimal gerne Kaffee getrunken, aber war jetzt nicht enorm passioniert oder was. Oder war jetzt nicht so qualitätsaffin und habe irgendwie über diese ganze Arbeit als Kappa, also als beim Verkosten, eine unfassbare Passion entwickelt für den Geschmack und für Qualität. Dann war ich ganz, ganz begeistert von den ganzen Varietäten, die es gibt. Es gibt ja Hunderte, es gibt Tausende von Kaffeevarietäten. In den Büchern, das ist auch so was anderes. In den Büchern steht, es gibt vier.
Es gibt Arabica und es gibt Robusta.
Genau.
Da sind wir schon mal. Ist auch schon mal falsch.
Was ist Arabica denn? Wie steht Arabica im Verhältnis zum Robusta? Robusta ist eigentlich der Vater des Arabicas. Arabica hat sich entwickelt vor ungefähr 10.000 bis 15.000 Jahren, sagt man, aus einer Kreuzung zwischen Robusta und Eugenioil, ist so eine andere Varietät. Mhm. Das ist auch was, als ich das erfuhr, das konnte ich gar nicht glauben. Das hat mich so begeistert an die ganzen Varietäten und habe dann angefangen, Kaffeesamen in die verschiedenen Länder zu schmuggeln. Beim Wein kennt man ja die verschiedenen Rebsorten und viele Leute kennen sich da, oder Leute, die gerne Wein trinken, kennen sich da auch ein bisschen mit aus, wissen was mit welche Geschmäcker die mit welchen Rebsorten assoziieren können. Und beim Kaffee weiß das leider fast keiner. Und es gibt so viele verschiedene Varietäten, was sich im Geschmack auch bemerkbar macht. Mhm. Und das fand ich sehr faszinierend. Und es gibt eben in Kolumbien zum Beispiel viele Sorten oder auch manche in Peru, die dann unfassbar gut sind, die es aber zum Beispiel in Mexiko nicht gab. Und dann habe ich da ein paar Samen mit hingenommen, um die dann da anbauen zu können. Die werden grundsätzlich in der Regel in den Ländern nicht reingelassen, in den Kaffeeanbauländern, weil man Angst hat vor irgendwelchen Plagen.
Ja, also der Nikolai meinte auch, dass du in Kolumbien eigentlich nur kolumbianischen Kaffee trinken kannst. Also dass du da hauptsächlich an kolumbianische Kaffees nur rankommst.
Ja, wobei die Leute, mit denen ich in Peru arbeite, ganz viel Kaffee nach Kolumbien verkaufen. Also Kolumbien konsumiert selber extrem viel Kaffee und der kolumbianische Kaffee hat auf dem Weltmarkt einen ganz guten Wert, weil Kolumbien es tatsächlich geschafft hat, irgendwie ein ganz gutes Marketing zu betreiben für den eigenen Kaffee. Mhm. Viele Leute denken ja so, dass Kaffee aus Kolumbien kommt.
Grundsätzlich einfach, ja.
Und der kolumbianische Kaffee hat eben tatsächlich auf dem Weltmarkt einen recht hohen Wert. Dadurch wird fast aller kolumbianischer Kaffee exportiert und Kolumbien selbst kauft für den eigenen Konsum viel Kaffee in Peru tatsächlich ein. Mhm. Der wird aber dann auch viel geschmuggelt eben. Ja. Also er wird nicht in der Regel nicht offiziell importiert.
Ja.
Und dann irgendwie über den Amazonas rüber.
Und, easy.
Naja, jedenfalls hatte ich vor, mehr über den Anbau zu lernen, um den Produzenten bessere Tipps geben zu können. Und habe dann bei Finca Chelin in Mexiko, beim Enrique López,
eine Ernte verbracht. Da haben wir nämlich auch in dem Nerd-Paket haben wir dann
Kaffee fand. Sehr gut. Das ist auch tatsächlich extrem gut.
Ja, voll. Also das war echt nach langer Zeit nochmal so ein richtiger Aha-Moment.
Ja,
der erste Schluck, wow.
Und das, obwohl dieser Kaffee tatsächlich jetzt auch schon was älter ist, das ist schon von der vergangenen Ernte, aber ist immer noch so unglaublich gut, hat noch gar keine Alterungsnoten und freut mich, dass dir das schmeckt. Ja,
also alle Kaffees, die ich von Highland ausgesucht habe, sind halt von dir. Also es sind drei Kaffees, aber...
das ist sehr gut,
ja. Deshalb sitzen wir doch hier auch zusammen,
sonst wäre es super
uninteressant. Ja, voll.
Ja, jedenfalls hat der Enrique von Finca Chelin hat unfassbar viel Ahnung, was die Aufbereitung angeht. Wenn du dem eine Frage stellst, dann, was auch immer für eine Frage, dann öffnet man so ein Fass. dann...
keine kurze Antwort.
Keine kurze Antwort. Der versteht sehr, sehr viel davon, in verschiedenen Variablen, bei den Vergärungsprozessen, also bei der Fermentation des Kaffees und wie sich das im Geschmack wiederfindet.
Und zu ihm bist du zum Beispiel auch bewusst hingegangen, um da viel zu lernen. Also weil man stellt sich das halt vielleicht irgendwie so vor, dass also du bist mit deinem Käfer durch Mexiko gefahren und bist da zu verschiedenen Farmen und die haben zwar Kaffee verkauft, aber hatten da jetzt nicht so viel Ahnung von. Aber so ist es ja nicht nur. Es gibt ja auch einige, die wissen schon, was sie da machen.
Ja, genau, richtig. Also der Enrique weiß schon sehr gut, was er macht und er verkauft seinen Kaffee auch sehr gut. Und
Der brauchte deine Hilfe jetzt auch nicht.
Der brauchte die überhaupt nicht. Nee, der hat auch viel mehr Nachfrage als Angebot. Also der produziert viel weniger, als das, was er verkaufen könnte. Aber er hat eben sehr viel Erfahrung. Und was mich bei ihm sehr fasziniert hat, ist, dass er diese Erfahrung auch sehr gerne teilt und da überhaupt keine Geheimnisse hat. Der macht also ganz, ganz viele verschiedene Aufbereitungsmethoden. Also beim Kaffee geht es ja immer, das fängt ja immer an mit der Kirsche, die man am Baum hat. Und die muss ja irgendwie zum Rohkaffee werden, zum Kaffee, den man dann rösten kann. Und da gibt es eben viele Wege, wie man da hinkommen kann. Es gibt Naturals, es gibt Honeys, es gibt gewaschene Kaffees. Und der Enrique hat da echt sich sehr viel mit auseinandergesetzt und sehr viel Erfahrung. Ich habe da eine Ernte verbracht und auch extrem viel von ihm lernen können. Und habe dann 2017, 2018 selber auf einer Farm in Guatemala angefangen, bei Finca La Senda. Und bin da bei Finca La Senda nach wie vor zuständig für die Aufbereitung der Kaffees. Das heißt also, ich stelle irgendwo die Rezepturen für die Aufbereitung. Das heißt also, bei was für einem Reifegrad ernten wir die Kirschen, wie fermentieren wir die, wie trocknen wir die dann, um eine möglichst hohe Qualität zu erreichen.
Und inwiefern bist du dafür zuständig, weil du bist ja hier vor Ort?
Ja, genau. Also ich bin jetzt nicht mehr so viel da vor Ort. In der ersten Ernte war ich komplett da auf der Farm und habe da eben viel von dem anwenden können, was ich bei dem Enrique gelernt habe. Und da geht es also darum, wir haben die Kaffeekirschen von einer Farm. Und die Farm hat lange, lange Zeit ihre Kaffees als Kirschen nur verkauft an die lokale Kooperative. Die haben die gar nicht selber aufbereitet. Da bekommt man natürlich nicht viel mehr als den Weltmarktpreis. Und da bleibt tatsächlich nicht viel hängen. Oftmals sind die Produktionskosten höher als die Einnahmen. Mhm. Also hat die Farm sich irgendwie 2016, haben sie sich zusammengesetzt und gesagt, also als Familie, das ist eine recht kleine Farm von ungefähr 25 Hektar, das ist viel, viel, viel größer als die Produzenten, mit denen ich in Mexiko oder in Peru arbeite. Die haben in der Regel so 1 bis 2 Hektar. Mhm. Aber für guatemaltekische Verhältnisse ist das relativ klein. Und die haben sich entschlossen, also selber einen Kaffee aufzubereiten, also selber nicht mehr die Cherries zu verkaufen, sondern schon den aufbereiteten Kaffee. Und da war dann natürlich die Frage, wie können wir es schaffen, dafür einen möglichst hohen Preis zu erzielen, um eben auch auf der Farm, dass bei der Farm eben auch ein bisschen was hängen bleibt und dass sie die Pflücker gut bezahlen können. Und genau das kann man eben viel machen über diese Aufbereitung, ne? Über die Fermentation. Und da habe ich die erste Ernte komplett auf der Farm verbracht.
Wie bist du an die rangekommen?
Über einen Bekannten, über einen Freund, der früher hatte, also das ist ein Freund von meinem Vetter. Und der hat zwar früher länger, lange irgendwie im Bankenwesen gearbeitet, aber hat sich dann 2016, glaube ich, oder 2017 selbstständig gemacht in London als Rohkaffee-Importeur. Und die haben da jetzt auch ein paar Cafés in London und importieren direkt gehandelten Kaffee. Und der hatte damals jemanden von der Farm aus Guatemala kennengelernt und der hat den Kontakt hergestellt.
Witzig.
Und wir sind dort direkt, wir haben die dann besucht, während der Zeit, in der ich auf Finca Chelin war, haben wir die besucht in Guatemala, sind direkt total gut klargekommen und das sind, ja, ist wie eine zweite Familie für mich, die sind wirklich total nett und wirklich sehr, 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 eine sehr, sehr enge Freundschaft hat sich da entwickelt. Und dann habe ich eben die erste Ernte 2017, 2018 direkt auf der Farm verbracht und wir haben da unfassbar viele Experimente gemacht. Wir hatten, glaube ich, 120 Experimente und dazu nochmal 120 Lots, das heißt also von ungefähr 120 Erntetagen die gepflückten Kirschen dann aufbereitet. Und hatten also insgesamt ungefähr 240 verschiedene Kaffees am Ende der Ernte, die wir dann alle natürlich ganz, ganz viel probiert haben. Und darüber haben wir dann herausgefunden, was sind so die Aufbereitungsmethoden und die Fermentationen, die zu den besten Ergebnissen da führen.
Aber ist das nicht so, wenn ihr super viel experimentiert, dass gar nicht mehr so viel zum Verkauf da bleibt?
Doch, also wir haben diese Produktionslots, also was pro Tag gepflückt wird. Es lag auf der Farm ungefähr bei zwischen 1 und 3 Tonnen Kirschen am Tag. Das ist schon eine ganze Menge. Um das mal umzurechnen, da kommt dann als Rohkaffee oder als gerösteter Kaffee kommt dann da ungefähr, muss man das durch 8 fast teilen, das heißt also ungefähr 150 bis 200-300 Kilo Kaffee am Tag.
Röstkaffee jetzt oder Rohkaffee?
Röstkaffee. Pi mal Daumen.
Kommt doch drauf an, wie es geröstet wird.
Genau.
Ja, okay, aber so grob.
Um eine grobe Vorstellung zu haben. Und was wir als Experimente gemacht haben, das waren dann ein paar hundert Gramm immer nur pro Tag. Also recht wenig. Aber jedenfalls haben wir dann am Ende haben wir sehr, sehr viel verkosten können. Und haben dann eben rausgefunden, was ganz gut funktioniert auf der Farm. Und dann je nach Geschmacksprofil kann ich schauen, dass es vielleicht für den und den Kunden interessant sein kann, für die und die Rösterei. Man sollte vielleicht dazu sagen, dass ich interessant fand, ich setze mich seit ein paar Jahren, brauche ich Bier hobbymäßig. Und Bier ist einfach ja, sehr erforscht. Ne? Wenn ich mir jetzt sage, ich möchte mir da was aneignen, dann kann ich im Internet so viele Informationen finden. Und dann, wenn man sich dann viel damit auseinandersetzt, dann kann man am Ende der Zeit wahrscheinlich auch ein besseres Bier brauen. Beim Kaffee ist das ganz, ganz anders. Kaffee ist, glaube ich, immer noch das weltweit zweitwichtigste Handelsgut nach Öl, aber ist unfassbar unerforscht. Mhm. Also wenn man betrachtet, was für einen wichtigen Stellenwert Kaffee wirtschaftlich eigentlich hat, ist es verblüffend, wie unerforscht oder wie wenig Informationen man zu Kaffee findet. Also technische Informationen. Das heißt, man findet schon viel darüber, wie man als Barista einen besseren Espresso-Shot zieht. Aber
das ist ja schon mal was ganz anderes. Also einen guten Shot ziehen hat ja gar nichts damit zu tun, sich wirklich mit Kaffee auszukennen. Oder wenig.
Ja, zumindest, also Kaffee ist zumindest mit Rohkaffee nicht unbedingt.
Ja.
Aber wie man Kaffeekirschen gut aufbereitet, um damit eine möglichst gute Qualität zu erzielen. Darüber gibt es nicht viel Informationen.
Es gibt gewaschen und natural.
Und dann gibt es noch irgendwie Honeys, genau.
Vielleicht.
Und dafür gibt es aber so viele Subformen. Man kann da so viel mitmachen. Man kann mit der Temperatur spielen, man kann trocken aufbereiten, man kann mit Wasser aufbereiten, man kann viel auf den pH-Wert schauen, man kann. Es gibt ganz, ganz, ganz viel, was man machen kann. Man kann in der Sonne trocknen, man kann im Schatten trocknen, man kann anaerob fermentieren, das heißt also ohne Luft oder ohne Sauerstoff. Das sind dann Fermentationen, die man ganz lange in die Länge ziehen kann. Üblich ist, dass man die meisten Kaffees, die man trinkt, sind wahrscheinlich zwischen 12 und 30 Stunden, vielleicht 40 Stunden fermentiert. Und wir haben bei Finca La Senda dann tatsächlich teilweise bis zu 22 Tagen fermentiert, also irgendwie über 400 Stunden. Mhm. Ich glaube, knapp über 500 waren wir einmal.
Und was kam dabei raus?
Sehr, sehr, sehr interessante Kaffees tatsächlich. Mhm. Gibt es bald auch hier in Heiland tatsächlich. Mhm. Ja. Und ja, das ist schon sehr interessant. Und da habe ich mich auch total in meinem Element gefühlt. Da wurde mir echt, ich war da so happy beim Fermentieren, war dann immer, manchmal bin ich nachts aufgestanden um 3 Uhr, um die Temperatur zu checken.
So oder super aufregend.
Ja, wirklich, nee, ich war da total in meinem Element. Ja.
Ja.
Und da habe ich natürlich dann auch, also bei der Farm arbeite ich immer noch, aber bin jetzt nicht mehr die ganze Ernte da vor Ort. Und die machen tatsächlich jetzt auch das selber schon extrem gut. Dieses Jahr hatten wir auch einen Erfolg bei der Cup of Excellence in Guatemala. Genau, das war sehr schön.
Das ist bestimmt ein gutes Gefühl.
Ja, ja, aber mittlerweile hat das tatsächlich die Maria Eugenia. Die Maria Eugenia ist die Frau vom Besitzer der Farm und sie ist unglaublich. Die ist auch schon was älter, aber ist so motiviert und ist echt unglaublich, wie sie da ganz viel experimentiert, auch selbst schon und da total gute gute Resultate erzielt. Und,
ja. Ach, genau. Geil. Ja. Weil wenn man sowas dann auch zusammen macht und nicht nur so alleine da steht und denen dann erzählt, so ja, ich habe das jetzt hier probiert, das ist geil geworden, sondern wenn wirklich alle irgendwie zusammen so ein bisschen fiebern und gucken, was so geht, ist natürlich auch was anderes, ne?
Ja, absolut. Das ist auch das, was mich am Kaffee so begeistert, dass man irgendwo nur zusammen viel erreichen kann. Das lässt sich ja auch auf die ganze Kette von Röster bis Barista bis Produzent übertragen. Also jeder ist irgendwo vom anderen auch abhängig und man muss das irgendwo auch zusammen, kann man sehr, sehr viel eben erreichen. Und es bringt nichts, wenn der Produzent einen total guten Kaffee produziert, wenn er dann nachher der Röster den dann verbrennt oder der Barista irgendwie den verhaut. Ja. Genau, deshalb ist es eigentlich, das ist sehr schön. Und ja, bei Finca La Senda war das ganz klar der Fall. Und ich selber würde nicht von mir behaupten, dass ich unfassbar viel Ahnung von der Aufbereitung hätte. Da fehlt noch so viel und ich würde gerne noch so viel lernen in den nächsten Jahren.
Also doch kein Barista, sondern doch lieber beim Rohkaffee bleiben.
Ich bleibe gerne beim Rohkaffee, ja. Ja. Ich bin total gerne in den Ländern unterwegs mit den Produzenten. Aber da haben wir eben auch viel lernen können, was wir dann eben den kleinen Produzenten, mit denen wir arbeiten, in Peru und in Mexiko. Ich sage manchmal wir, weil ich mit einem guten Kumpel aus England arbeite, dem Sean. Der ist auch die ganze Zeit nur vor Ort, während ich ja schon irgendwie ein, zwei Mal im Jahr für ein paar Monate auch hier in Deutschland bin.
Hat es denn dieses Jahr auch mit Corona zu tun, dass du länger hier bist?
Ich wäre jetzt zwar im August hier gewesen für ein paar Wochen, aber wäre dann normalerweise jetzt wieder nach Peru. Mhm. Und es geht jetzt leider nicht, aber
es ist ja auch ein geiles Gefühl irgendwie zu wissen, dass da alles so weit eigentlich läuft.
In Peru geht das wahrscheinlich, weil wir da auch vor Ort es viel mehr Infrastruktur gibt, es da viel mehr Kapper gibt, die uns auch unter die Arme greifen können und mit denen ich täglich telefoniere, die mir dann irgendwie ihre Cupping-Resultate mit mir teilen und dann mir die Muster zuschicken. Und deswegen klappt das da ganz gut. In Mexiko würde das nicht klappen. In Mexiko sind das tatsächlich sehr entlegene Regionen, wo es eigentlich keine Infrastruktur gibt, wo wir ja tatsächlich selber fast oder noch sehr viel selbst machen müssen.
Mhm. Und ist das dann dieses Jahr? Also wann ist die Erntezeit in Mexiko?
In Mexiko ist die Erntezeit das in den Büchern steht wieder, glaube ich, von Oktober bis März. Das stimmt aber auch nicht so ganz. In den hohen Regionen ist es eher, oder da, wo wir arbeiten, ist es eher von Dezember, Januar bis Mai. Mhm. Und deshalb war ich auch seit Januar bis August jetzt da. Mhm. Und die Ernte ist abgeschlossen. Da ist jetzt der letzte Container, ist jetzt gerade auf dem Schiff. Und
Wird hier erwartet, ne? Hab ich gehört.
Bitte?
Wird hier erwartet. Ja. Okay, ja. Ich hatte das so verstanden, dass du wirklich einfach schon jetzt seit ein paar Monaten hier bist und wegen Corona nicht rüber konntest.
Danke.
Aber so ist jetzt nicht. Also.
Nee. Ich kann jetzt leider eben nicht nach Peru. Aber das klappt in Peru ganz gut. Das tut auch mal gut, mal nochmal länger hier zu sein. Ich war sonst immer nur sehr kurz hier.
Kurz auf dem Sprung.
Genau. Und es macht jetzt auch viel Spaß, hier zum Beispiel mit Thailand bin ich viel am Kappen und Verkosten. Wir sprechen viel über die Beziehung mit den Produzenten. Wir sprechen auch viel darüber, was wichtig ist, was wir vielleicht noch ändern wollen, was man vielleicht noch verbessern kann. Über die Transparenz,
Und auch Kommunikation nach außen, ne? Was so Transparenz angeht.
Genau, das ist ein sehr, sehr interessanter Punkt, denn ein großes Problem beim Fairtrade ist eben, oder dass Fairtrade kein geschützter Begriff ist und dadurch sehr ausbeutbar ist. Ne?
Fairtrade oder Direct
Trade? Ich meine tatsächlich noch den Fairtrade, das ist ein großes Problem da. Das ist aber eben beim Direct Trade ein noch größeres Problem. Direct Trade ist eben noch viel ausbeutbarer, weil es keine klare Definition gibt und weil jeder den Begriff für sich benutzen kann. Und da gibt es tatsächlich auch leider, das ist wirklich, finde ich sehr traurig. Viele Röster nutzen das wirklich aus. Mhm. Also da gibt es viele, die, das merke ich in den Ursprungsländern, die fliegen dann nach Peru oder nach Mexiko oder nach Kolumbien ist ganz häufig, um da auf irgendwelche Kaffeefarms zu fahren und ein paar Fotos mit Produzenten zu machen. Und im Endeffekt und kaufen die oftmals noch nicht mal deren Kaffee und möglicherweise kaufen die ein paar Sack da, machen aber dann mit diesen Kaffees Marketing und kaufen aber eigentlich nach wie vor einen Großteil ihrer Kaffees in Hamburg oder wo auch immer bei den großen Importeuren, wo sie keine Ahnung haben, wie viel der Produzent für die Kaffees bekommt oder wo die sie noch wenig, sehr wenig für bezahlen. Das heißt, sie machen Marketing mit einem ganz, mit einem, ja, den paar Sack Kaffees, die sie direkt einkaufen und kaufen noch ganz viel traditionell, viel
günstiger. Ja, und also Direct Trade ist ja auch von vielen irgendwie so verstanden, dass egal wie sie den Kaffee eingekauft haben, wenn sie den Produzenten einmal irgendwie schon mal gesehen haben oder mit dem gesprochen haben, ist es so, ja, alles klar, wir kennen den. Wir haben hier direkte Beziehungen, egal ob da jetzt irgendwie noch zwei Zwischenhändler oder sowas dazwischen sind.
Ja, genau. Also man muss das ein bisschen differenziert betrachten. Ein Direct Trade ist ja auch nicht per se gut, während ein Nicht-Direct Trade ja auch nicht per se schlecht ist. Mhm. Also was ist denn wichtig? Für uns ist es sehr wichtig, dass natürlich beim Produzenten ein recht hoher Teil dessen, den der Röster bezahlt, auch beim Produzenten ankommt. Das ist sehr wichtig. Dann ist aber auch wichtig, wann die Zahlung stattfindet. Das ist ein Thema, mit dem wir uns sehr viel beschäftigen. Wichtig ist nicht eben der immer betrachtete Farmgate-Price, also was der Preis, der tatsächlich beim Produzenten ankommt, sondern auch, wann die Zahlung stattfindet. Und traditionell wird Kaffee immer dann bezahlt, wenn der Container auf dem Schiff ist. Mhm. In Mexiko haben wir jetzt angefangen, im Februar, also von dem Kaffee, der jetzt gerade diese Woche aufs Schiff geht in Mexiko, den haben wir im Februar schon, davon haben wir die ersten Kaffees von dem Produzenten schon im Februar bekommen. Mhm. Und dann den Großteil im März, April, Mai. Und traditionell würde der dann tatsächlich erst jetzt bezahlt. Mhm. Und da sprechen wir seit Jahren viel mit den Röstern und versuchen Anzahlungen eben von den Röstern zu bekommen, was auch beide Röstereien, mit denen ich in Deutschland arbeite, auch zum Glück auch tun. Wir haben da im Februar direkt eine Anzahlung bekommen, mit dem wir den Produzenten dann schon einen ganz guten Preis zahlen können, direkt wenn die den Kaffee anliefern. Mhm. Und das ist eben sehr, sehr, sehr viel wert für die Produzenten, denn die Hauptkosten finden eben während der Ernte statt, oder die Hauptkosten fallen während der Ernte an. Die müssen die Pflücker bezahlen und dadurch ist es wichtig, nicht eben nur der Gesamtpreis, den der Produzent bekommt, sondern auch eben, wann die Zahlung stattfindet. Mhm. Und das versuchen wir noch auszuweiten, denn leider sind die Röster aus den anderen Ländern, mit denen ich arbeite, denen fällt das ein bisschen schwer. Was man auch verstehen kann, denn wenn man
ist ja vor Ort, ist man ja als kleine Rösterei auch nicht so.
Ja, genau, oder wenn wir von 100 Sack Kaffee sprechen, dann sind das ungefähr 15.000 Pfund mal 3 Dollar ungefähr, dann sind wir ungefähr bei 45.000 Dollar. Wenn man von einer Anzahlung von 60% spricht, wären das ungefähr ja, fast 30.000 Dollar. Das fällt natürlich den Röstern auch nicht so leicht, das mal eben anzuzahlen. Mhm. Und deshalb bin ich hier sehr froh, dass man es hier eben das sehr gut klappt.
Ja, ist ja auch so eine Schritt-für-Schritt-Entwicklung, ne? Für beide irgendwie auch so ein bisschen, ne?
Ja, absolut. Natürlich muss dafür erstmal ein gewisses Vertrauen auch da sein.
Ne? Ja.
Und das sehen wir, dass das irgendwie über die Jahre wächst mit den Röstern. Und deswegen sind hoffentlich dann aus England hat dieses Jahr auch eine Rösterei angefangen, uns eine Anzahlung zu leisten. Genau. Das klappt schon ganz gut.
Und wonach suchst du die oder sucht ihr die Röstereien aus, mit denen ihr zusammenarbeitet? Also weil du sagst ja ganz klar irgendwie, in Deutschland sind es zwei und dann habt ihr eine in England. Also das klingt ja schon so, als wäre das jetzt nicht so ein, hier, wir haben Rohkaffee, wer will? Wir haben den Container voll gemacht, wer kauft uns den ab?
Nee, genau. Also mir wurde damals bei der Arbeit bei dem Unternehmen aus Kolumbien, da wollen wir oder bewusst, dass viele Röster sich nach oder ein Interesse daran haben, direkter ihren Kaffee beziehen zu können als von den großen Importeuren und Exporteuren. Mhm. Um eben ja, sich direkter am Produzenten zu fühlen, um mehr Einblicke zu haben, wo der Kaffee herkommt, was der Produzent dafür bekommt, eine recht direkte Kommunikation zu haben und auch um mehr ein bisschen Einfluss auf die Qualität nehmen zu können. Verschiedenen Gründen. Und als ich dann 2017 angefangen habe, war das am Anfang mit der Downer Kaffee-Rösterei. Mhm. Und dann habe ich, glaube ich, als nächstes mit noch Röstern aus USA angefangen. Mein Fokus war in den ersten Jahren tatsächlich nicht auf Deutschland, da ich über die letzten Jahre Eindrücke gesammelt hatte von vielen Röstern in Deutschland, mit denen ich mich irgendwie mal unterhalten hatte, dass die Zahlungsbereitschaft in Deutschland leider sehr gering war für guten Kaffee. Und die ist tatsächlich in Australien viel, viel höher oder in USA auch teilweise oder in England. Und genau deshalb arbeite ich mit 2 Röstern aus Australien, 2 aus USA, 3 mittlerweile aus USA und 2, 3 aus England. Genau.
Und dann und jetzt die, mittlerweile. Die Connections kommen über das Unternehmen, in dem du vorher gearbeitet hast? Oder?
Ich habe teilweise ja. So vielleicht bei 2, 3 ist das der Fall. Und dann 2, 3 haben wir uns irgendwie mal in den Ursprungsländern getroffen. Das ist ganz interessant. Oft, dadurch, dass ja die zur Erntezeit trifft man sich dann oft da vor Ort, weil jetzt ist Erntezeit in Peru. Normalerweise wären jetzt viele Röster der Welt in Peru unterwegs. Mhm. Jetzt wegen Corona nicht, aber normalerweise ja. Und dann haben wir uns viel da vor Ort getroffen.
Ach, witzig, so weit habe ich noch überhaupt gar nicht gedacht, aber klar.
Doch, das ist ganz cool. Ja. Darauf sind das so sehr geschlossene Kreise. Ach du, wir haben uns vor kurzem in Äthiopien getroffen. Jetzt sehen wir uns hier. In,
ja.
Genau. Also in meinem Fall nicht. Ich war noch nicht in Äthiopien. Mhm. Aber so ist das dann oft zwischen den Röstern.
Ach, cool.
Gerade bei denen, die dann tatsächlich viel in die Ursprungsländer reisen. Und genau, seit 2 Jahren jetzt arbeite ich auch mit Thailand hier.
Mhm.
Und,
willst du die Geschichte erzählen? Die ist so schön.
Ja.
Ich weiß gerade gar nicht, ob Heiko die auch schon erzählt hat, das ist egal.
Ja, gute Frage. Ich habe eigentlich, das hat 2 Gründe. Also erstmal habe ich Thailand kennengelernt. Ich bin ja hier aus der Ecke von Köln. Und wenn ich dann mal in Köln einen guten Kaffee abtrinken wollte, bin ich in der Regel zu Thailand gegangen, weil ich einfach das Café in der Bismarckstraße sehr, sehr cool fand und sehr, so stellte ich mir ungefähr ein entspanntes Café vor. Da bin ich sehr gerne hingegangen und habe da schon mal einen Kaffee getrunken. Und dann irgendwann wollte ich eben Kaffeesamen nach Mexiko mitnehmen, die ich kurz vorher aus Peru mit nach Deutschland gebracht hatte.
Mhm.
Zu Finca Chelin wollte ich die Kaffeesamen mitnehmen in Mexiko. Und dann fiel mir 2 Tage vorm Flug ein, dass ich ganz vergessen hatte, um Kaffeesamen zu schmuggeln.
Ein kleines How-to.
Ja, How-to. Man packt die einfach ein, als wäre es gerösteter Kaffee. In Tüten von Röstkaffee und tut oben noch ein paar geröstete Bohnen drauf. Mit dem Aromaventil oder dem Einwegventil riecht das dann in der Regel nach geröstetem Kaffee.
Ach, riechen die dann vielleicht auch da dran?
Boah, könnte zumindest vorkommen. Mhm. War bei mir noch nicht der Fall, glaube ich. Mhm. Aber genau so klappt das dann in der Regel ganz gut. Ich hatte aber dummerweise vergessen, den bei den Downern in der Eifel einzupacken, den Kaffee, oder mir da Tüten zu besorgen. Und habe dann in der Bismarckstraße einen Barista gefragt, ob der sich vorstellen könnte, dass ich von Heiland ein paar Kaffeetüten haben könnte, leere, um darin meine Kaffeesamen einzupacken. Und der sagt, ach ja, schau da einfach mal vorbei. Die sind eigentlich alle sehr offen. Und war dann irgendwie hier unten in der Rösterei, kam an. Und da sagte mir dann, ich weiß nicht mehr genau, wer das war, ob das der Philipp war, der Röster. Ja, da hinten sind die Tüten, mach einfach.
Und, okay.
Und irgendwann kam jemand runter, ich glaube, das war der Moritz, ich bin nicht sicher. Ich glaube, einer der Gründer von Heiland. Und die fragt mich, was machst du denn hier eigentlich? Ich kannte mich natürlich überhaupt nicht. Und sagte, ja, ich packe hier Kaffeesamen ein, die nehme ich mit nach Mexiko. Ich fliege in 2 Tagen. Und genau, dann haben wir uns dann irgendwie, das fand ich dann recht interessant, weil anscheinend nicht alle Tage vorkam. Und dann haben wir uns dann darauf verständigt, dass ich, nachdem ich aus Mexiko wiederkäme, wir uns nochmal zusammensetzen hier und einfach mal erzählen.
Ja.
Und genau, und dann während der Zeit in Mexiko, da ging ich etwas, das war kurz bevor ich zu Finca Chelin ging, war also dann die Zeit bei Finca Chelin. Und nach der Ernte bei Finca Chelin habe ich noch in Guadalajara in der Stadt bei dem Fabricio Sension, der war mal 2. in den Weltbaristermeisterschaften, der ist so ein sehr guter Freund, den ich auch bei Finca Chelin kennengelernt habe und der als Barista eben sehr angesehen ist, der judged jetzt viel. Und bei dem habe ich dann ein paar Monate als Barista gearbeitet, um einfach da ein bisschen mehr von zu lernen, weil ich vorher eben nie als Barista gearbeitet hatte und eben auch die Seite der Kette mal kennenlernen wollte. Ja, zumindest so ein bisschen. Ja, das war sehr schön. Und der sagte mir dann, dass er in Deutschland eben auch noch wen kennt. Der sagte, er hätte da noch gute Freunde, die hätten auch eine Rösterei geöffnet, die hätten sich aber seit Jahren nicht gesehen und hatte irgendwie den Kontakt verloren. Und der sagte, das wäre super interessant, ob er den immer schreiben könnte. Hat er dann auch gemacht, aber irgendwie nichts zurückgehört. Anscheinend hatten sich die E-Mail-Adressen geändert. Und dann war ich wieder zurück hier in Köln, ein paar Monate später, und habe mich dann mit den Jungs von Heiland getroffen, wie wir vorher vereinbart hatten.
Ja, ja.
Und dann irgendwann sagte der, ach so, der Fabricio ist auch, die hatten sich kennengelernt, der Fabricio und die Heiland. Marc und Heiko von Heiland kannten den Fabricio von der Zeit bei Dalla Corte. Mhm. Haben bei Dalla Corte gearbeitet oder für Dalla Corte gearbeitet. Und der Fabricio ist so ein bisschen, ich glaube nach wie vor, ja, so ein gewissermaßen so ein Botschafter oder Repräsentant von Dalla Corte und macht viel für die. Und darüber kannten die sich. Und dann bei unserem Gespräch hier ich habe mich mit Moritz, Marc und Heiko von Heiland eben in Köln getroffen. Und bei dem Gespräch sagte einer von denen was über den Paolo Dalla Corte, also den. Und da dachte ich, ja Moment, wenn ihr den kennt, dann kennt ihr doch bestimmt auch Fabricio. Und dann stellte sich heraus, dass das
alles eine kleine Kaffeefamilie ist.
Genau, die kleine Kaffeewelt.
Ja.
Dass die Freunde waren von dem Fabricio, den er mir erwähnte, die er mir erwähnt hatte. Genau, so fing das Ganze dann an. Und dann hatten wir erstmal den Plan. Dann haben wir uns viel über unterhalten und dann war erstmal der Plan, mit einer kleinen Menge aus Mexiko anzufangen. Das waren dann, glaube ich, im ersten Jahr 30 Sack oder so, 2018.
Und wie hast du das gemacht? Also, weil du musst ja eigentlich einen Container voll kriegen oder
das ist so das, was ich Fall immer höre. Haben die Downer uns die Möglichkeit gegeben, den Kaffee noch in ihren Container dazuzupacken. Das heißt, wir hatten... Da war der, glaube ich, der Container so ungefähr halb voll für die Downer und dann war noch ein bisschen was Platz. Und da haben wir eben noch die 30 Sack für Heiland dazu gepackt. Und genau.
Ach, cool. Ja, auch voll gut, weil beide Röstereien halt auch relativ nah beieinander sind. Also es ist jetzt nicht so, dass du die eine in Berlin, die andere irgendwie in Köln und
nee, das, in das Hamburg, klappt super.
Sondern das ist ja echt cool.
Ja, das klappt perfekt logistisch. Dieses Jahr ist das auch wieder so. Teilen wir den Container wieder.
Ja.
Und ja, genau. Das klappt ganz gut.
Witzig.
Ja, so hat das angefangen. Das war für mich total schön. Auf einmal dann, also für mich ist die Arbeit oft sehr abstrakt, weil ich also in den Ursprungsländern eben mit den Rohkaffees arbeite, aber geröstet und zum Konsumenten gehen die dann in der Regel ja in anderen Ländern, und das war zumindest nicht hier in Köln, bei mir in der Nähe. Und dadurch ist es dann irgendwo sehr abstrakt, manchmal schicken uns die Röster dann ein paar Tüten zu, das ist dann immer ja, total schön, wenn wir dann die Kaffees, mit denen wir in den Ursprungsländern gearbeitet haben, als Rohkaffees dann zurückbekommen von den Röstern und die gleichen Kaffees oftmals mit den Produzenten dann probieren können. Das ist immer sehr besonders. Aber ja, dann als das mit Heiland anfing, war das für mich total schön, dann eben auch hier in Köln ein paar von den Kaffees zu haben, mit denen ich in Peru oder Mexiko arbeite.
Ja,
voll. Und das Gleiche in der Eifel mit den Downern. Das ist auch total schön.
Ja. Ja, also Fun Fact für die Podcast-Hörer. Also ich bin in Down zur Schule gegangen.
Ach, krass.
Meine Schwester hat ganz lange quasi ums Eck gewohnt.
Ja.
Jetzt so die letzten Jahre. Und die ist öfter dahin Kaffee kaufen gegangen. Ich weiß nicht, ob es vielleicht sogar auch mal ein Kaffee von dir gewesen sein könnte. Aber irgendwie habe ich da halt so eine kleine Special Connection, auch wenn ich die nicht wirklich habe.
Okay.
Aber ja, finde ich voll cool. Finde ich super spannend, wie halt auch da die Kaffeewelt so ein bisschen... Alles hängt halt irgendwie zusammen, ne?
Ja, voll. Absolut.
Ja. Selbst so eine kleine Rösterei auf dem Land.
Ja, allerdings. Ne, und das ist total schön. Jetzt haben wir uns auch vor kurzem noch zusammengesetzt. Wir unterhalten uns dann auch viel über genau diese Themen, was eben in den Ursprungsländern wichtig ist. Und jetzt haben wir gerade zum Beispiel in Mexiko haben wir in einer Region, da haben wir die Produzenten dabei unterstützt, ein eigenes kleines Labor da in der Region zu haben, sodass sie selber schon mehr Qualitätskontrolle übernehmen können.
Ja, die machen ja dann quasi das Gleiche wie du vor ein paar Jahren, dass du irgendwie ein bisschen was probiert hast, gedacht hast, oh, da kann man irgendwie noch was dran machen, und dann hast du losgelegt, dich weiterzubilden. Und eigentlich machen die ja genau das Gleiche, wenn die da jetzt nur die Möglichkeiten haben, oder?
Ja, wir versuchen eigentlich, dass die Produzenten unabhängig, also wir wollen die nicht abhängig von uns selbst machen. Ne?
Ja.
Das ist auch sowas, was ich beim Fairtrade viel kritisiere, dass das ein Markt ist, der den Produzenten keine besondere Qualität abverlangt. Und der irgendwo aber den Produzenten einen leicht höheren Preis bezahlt als den Weltmarktpreis. Also um das mal grob in Zahlen auszudrücken, der Weltmarktpreis war lange so um $1 pro Pfund.
Mhm.
Und ist mittlerweile ein bisschen gestiegen auf $1,30 ungefähr. Der Fairtrade-Preis ist, ich meine es momentan, bei $1,60 für Organic Certified. $1,60 oder $1,80. Das ist ja schon mal ein Tick höher als der Weltmarktpreis.
Aber wenn du sagst Organic Certified, dann heißt das ja, die zahlen doch eigentlich für das Organic-Siegel auch schon, oder?
Ja, genau. Also das ist, ich glaube, der normale Fairtrade-Preis ist, glaube ich, bei $1,40, der Mindestpreis von Fairtrade. Mhm. Und für Fairtrade und Organic, FTOs nennt man die, bei $1,80, soweit ich weiß.
Mhm.
Und das ist ein Preis, der schon höher ist als der Weltmarktpreis, aber immer noch den Produzenten nicht wirklich ermöglicht, zu reinvestieren oder wirklich Gewinne zu erwirtschaften,
ja.
Oder dass wirklich eine Menge hängen bleibt, dafür reicht es leider nicht. Und der Durchschnittspreis von den Kaffees, mit denen wir arbeiten, liegt so um die $2,70, $2,80.
Genau. Was ja schon deutlich mehr ist. Aber also so eine kleine Rösterei hat ja in der Regel schon höhere Preise als jetzt so eine Industrierösterei,
ja,
weil die ja wahrscheinlich kleinere Mengen einkaufen, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Und manchmal ist es halt auch nicht so, dass der direkt eingekaufte Kaffee super viel teurer ist als die anderen, jetzt so an den Konsumenten direkt. Liegt das dann vielleicht daran, dass weniger Zwischenschritte da sind?
Genau, also direkt eingekauft, also das ist, glaube ich, wichtig, dass man nicht, also direkt ist nicht, also...
Es ist ja nicht direkt, ne? Also auch jetzt die Kaffees eigentlich, die du hier mit nach Deutschland bringst, die sind ja nicht wirklich direkt eingekauft, weil du bist ja auch noch dazwischen.
Ja gut, aber ich bin in dem Fall als externer Berater irgendwo dazwischen. Das heißt, also ich unterstütze zum Beispiel die Dauner Kaffeerösterei oder Highland dabei bei dem Einkauf der Kaffees aus Mexiko und aus Peru. Das heißt, wir verhandeln die Preise. Ich verhandle die Preise zwischen den Röstern und den Produzenten. Sehe mich da in der Regel. Schon immer mit dem Versuch, möglichst gute Preise für die Produzenten zu erzielen. Natürlich müssen das Preise sein, die müssen natürlich auch irgendwo für die Rösterei auch funktionieren.
Mhm.
Wenn das für die Rösterei nicht aufgeht, dann... Also, was wir suchen, sind langfristige Beziehungen zwischen Röstern und Produzenten. Wenn das also die Preise so hoch sind oder der Kaffee nicht gut ankommt und das dann für den Röster nicht mehr lukrativ ist, dann bringt das uns auch nichts, weil wir dann die Beziehung im nächsten Jahr wahrscheinlich nicht fortsetzen können. Das heißt, versuchen da irgendwo Preise zu finden, die für beide Seiten gut funktionieren.
Mhm.
Und dann bezahlen mich die Röstereien dann in der Regel direkt an mich. Das heißt also ein Satz pro Pfund, der davon abhängig ist, wie hoch der Arbeitsaufwand jetzt war.
Mhm.
Und um auf deine Frage zurückzukommen mit der Direktheit.
Das ist vielleicht so ein bisschen zu einfach.
Genau, also oftmals, man hat in der traditionellen Kaffeekette verkauft der Produzent lokal an irgendein lokales Unternehmen. Oftmals die Coyotes, diese Zwischenhändler.
Mhm.
Die verkaufen dann wiederum an ein anderes lokales Unternehmen, was dann vielleicht einen Exporteur verkauft, der verkauft einen Importeur, der Importeur verkauft einen Röster. Das sind also schon so 5, 6 Zwischenschritte oftmals und da will natürlich jeder was dran verdienen. Was wir versuchen, ist, wir versuchen, Zwischenhändler zu vermeiden, die nichts beitragen eigentlich. Also wir versuchen...
Die nur einmal hier den Kaffee kurz nehmen und den rüberschieben.
Ja genau, also es muss, also zum Beispiel haben wir in Mexiko, also die Verträge sind in Mexiko zum Beispiel mit Untao. Untao ist ein Dienstleister, der den Kaffee schält und den Export übernimmt. Das heißt, die haben die Exportlizenz, die bereiten den Kaffee, also für die Produzenten reichen den Kaffee als Parchment ein. Das heißt, er hat noch diese Schale, die muss noch ab, dann muss der noch sortiert werden, geht noch über Siebe, muss verpackt werden. Das alles machen wir mit Untao. Untao ist aber sehr, sehr transparent und die Kosten sind da recht niedrig bei Untao. Das heißt, da bezahlen wir quasi Untao als Dienstleister dafür, für die Aufbereitung, für den Export. Und alles Weitere geht weiter an die Produzenten. Da haben wir aber die volle Kontrolle. Das heißt, wir haben da Untao da zwar dazwischen als Exporteur, das heißt aber jetzt nicht, dass die... Also das wäre anders ja gar nicht möglich. Also anfangs, nach der Fairtrade-Arbeit war die Idee, wir brauchen die direkte Handelsbeziehung, das heißt, der Röster
muss direkt in den Container
vom Produzent auf der Farm kaufen. Und das ist natürlich auch total naiv. Also man braucht Zwischenhändler, man braucht Leute, die dazwischen sind, die auch da wichtige Schritte übernehmen. Um ehrlich zu sein, ich kenne mich zwar ein bisschen mit den logistischen Schritten aus, auch mit der Buchung des Containers und so, das sind aber total alles, oder mit der Kommunikation mit den Reedereien, das sind alles Dinge, die ich gerne abgebe, mit denen ich mich gerne nicht zu viel beschäftige.
Okay.
Da gibt es interessantere Dinge für mich. Und deshalb bin ich da froh, dass wir da eben in Mexiko zum Beispiel Untao haben, in Peru macht das Finca Churubamba, und diese Schritte da eben übernehmen. Wichtig ist es aber, dass die Leute, die dazwischen sind, eben auch irgendwo eine Aufgabe haben und was beitragen.
Mhm. Okay. Und also, wie funktioniert das zum Beispiel in Mexiko? Sagst du, gibt es halt ganz viele kleine Kaffeebauern, von denen du Kaffee einkaufst oder bei denen du vermittelst. Wie kommt dann der Kaffee von denen zum Container oder zu diesem Logistikunternehmen?
Genau, also darum, wir haben in Mexiko arbeiten wir im Bundesstaat Oaxaca in 4 verschiedenen Regionen, in der Mixteca, in der Mazateca, der Sierra Juarez und der Sierra Sur. Das sind also 4 verschiedene Bergregionen innerhalb des Bundesstaates Oaxaca. Auf der Karte sieht das alles sehr nah aus, aber tatsächlich sind das oft von einer Region in die andere ungefähr 12 Stunden Autofahrt. Und wir haben in jeder Region gibt es einen Produzenten, der sich auch ein bisschen um die Logistik kümmert. Das heißt also in der Sierra Juarez gibt es zum Beispiel den Romulo. Der Romulo ist dafür zuständig, oder der Romulo kümmert sich, der kennt da, der ist selber aus dem Dorf da, und kümmert sich darum, betreut die Produzenten, kümmert sich darum, dass die Produzenten den Kaffee ihm einreichen und kümmert sich um den Transport zu Untao, ne, wo der Kaffee dann aufbereitet und verpackt wird. Und an der Stelle, das ist auch genau derjenige, bei dem wir jetzt versuchen, dann ein eigenes kleines Labor aufzubauen, sodass er in den nächsten Jahren eben dann noch mehr selbst übernehmen kann. Also auch die erste Qualitätskontrolle selber machen kann, zusammen mit seinem Sohn, dem Alejandro. Wir versuchen, die Leute ein bisschen unabhängig von uns selbst zu machen. Das heißt also, für den Fall, dass wir aus irgendeinem Grund, weiß ich, auf einmal nicht mehr deren Kaffee kaufen können, das möchten wir eigentlich nicht hoffen. Also der Plan ist, langfristig von den Produzenten Kaffee zu kaufen, aber wir möchten, dass die unabhängig von uns selbst werden.
Also dass die auch selbst die ganzen Schritte, die da passieren, selbst verstehen und kontrollieren können.
Ja genau, und falls wir irgendwann wegfallen als Kunden, dass die dann immerhin aber da vielleicht was gelernt haben und selber eine ganz gute Qualität produzieren, auch selber den Kaffee analysieren können, ihren eigenen Kaffee, wissen, was der für einen Wert hat und dann dementsprechend da auch bessere Kunden für finden können. Wobei natürlich wir eigentlich nicht davon ausgehen wollen, eigentlich vor, langfristig deren Kaffee zu kaufen.
Ja.
Ja, und genau, also die kümmern sich um den Transport dann da vor Ort zu Untao. Untao ist glücklicherweise genau in der Mitte dieser 4 Regionen. Das heißt, aus jeder Region sind es ungefähr 5-6 Stunden Fahrt bis dahin. Darum kümmern sich die Produzenten selbst. Genau, wir kümmern uns dann da um den Rest. Viel fahren wir auch selber in die Region, der Sean und ich, um dann da irgendwie auf dem Feld technische Tipps zu geben oder um einfach den Kontakt zu den Produzenten zu wahren.
Und immer noch mit dem roten Käfer, oder?
Teilweise ja.
Ja.
Seit diesem Jahr wieder. Letztes Jahr war der etwas länger, war ich nicht mit dem unterwegs. Mhm. Wir haben tatsächlich letztes Jahr war die Ernte sehr niedrig. Also es gab nur sehr wenig, eine sehr geringe Ernte in Mexiko letztes Jahr. Und dadurch, aber die Nachfrage der Produzenten war auf einmal wesentlich höher als 2018.
Mhm. Und warum?
Weil die Kaffees einfach sehr gut waren. Wir haben, der Sean und ich, wir sind sehr, sehr, sehr akribisch bei der Qualitätskontrolle.
Ach nee, nicht warum die Nachfrage so groß war.
Ja. Ach so, warum die Ernte so gering war. Die Ernte war geringer aufgrund von klimatischen Bedingungen. Das fehlten da, ich glaube, da gab es eine Dürreperiode. Mhm. Und dann gab es gegen Ende des Jahres 2018 gab es so ein paar ziemlich kalte Tage, die dazu geführt haben, dass viele Kaffeekirschen erfroren sind. Mhm. Das werden dann so Frostbohnen, die werden dann ziemlich dunkel. Und genau, dadurch war die Ernte einfach wesentlich geringer im letzten Jahr. Das ist auch üblich in Kaffeeregionen, dass es mal ein gutes Jahr gibt, ein schlechtes Jahr, ein gutes, ein schlechtes. Aber genau, in dem Fall war das aufgrund von klimatischen Bedingungen. Und letztes Jahr brauchten wir auf einmal mehr Kaffee, als wir 2018 hatten. Aber war bei geringerer Ernte. Das heißt, wir mussten also irgendwo mit neuen Produzenten anfangen zu arbeiten, mit weiteren Produzenten. Und haben dann endlich es geschafft, in der Mazateca-Region Fuß zu fassen. Das ist eine Region, das ist eine sehr, sehr, sehr entlegene Region. Ich habe schon 2016 das erste Mal einen Kaffee da aus der Region probiert, der unglaublich gut war. Ist nach wie vor, hast dich ja auch ein paar Kaffees im Kopf, die du irgendwann mal probiert hast, die bleiben immer im Kopf hängen.
Die so ein Lächeln aufs Gesicht zaubern, ja, und genau. Funkelnde Augen.
Genau, der war echt super lecker. Das weiß ich noch von der Gloria Carrizosa hieß die Produzentin. Und Typica übrigens, die Varietà Typica, die man eigentlich nicht mit unfassbar herausragenden Microlots oder so assoziiert, aber das war wirklich unglaublich gut. Und da wollen wir seitdem schon mehr Fuß fassen und mit mehr Produzenten anfangen zu arbeiten. Das ist aber sehr schwierig, weil das eine Region ist, die einerseits sehr entlegen ist, in der die meisten Produzenten kein Spanisch sprechen. Also Mexiko ist so eines der Länder, in dem man noch unfassbar viele indigene Sprachen spricht. Und in der Mazateca gibt es tatsächlich viele Produzenten, ja, gerade die Älteren, die sprechen kein Spanisch. Und dann ist auch das eine Region, in der vielleicht bei den Produzenten nicht von Anfang an das Vertrauen so groß war. Mhm. Wenn man da hinkommt,
so, hallo.
Natürlich auch oft, ja, das ist auch.
Wir zeigen euch jetzt, was guter Kaffee ist, und dann kaufen wir den.
Genau, und ja, die Produzenten sind nicht nur beim Kaffee, sondern auch im Kakao mit so vielen Produkten, gerade in Lateinamerika und in Afrika, über Jahrzehnte, Jahrhunderte kann man eigentlich sagen, von der westlichen Welt einfach nur ausgebeutet worden, betrogen worden, und das ist immer noch viel so. Und da wurden einfach sehr viele Versprechen gemacht und nicht gehalten. Und deswegen ist das Vertrauen oftmals am Anfang gar nicht mal so hoch. Und das muss man erstmal aufbauen. Und wir haben dann vor 2 Jahren wurde ein Bekannter von dem Sean an der Bushaltestelle in Mexiko-Stadt angesprochen, von einem älteren Herrn, der ihm dann sagte, dass er Kaffee produziert. Und dass er, ob der Bekannte von dem Sean, ich weiß nicht, wo der her war, ob der auch aus England war oder was, ob der nicht dessen Kaffee kaufen möchte. Und der hatte gar keine Ahnung, wusste gar nicht, was er damit anfangen soll. Random an der Bushaltestelle. Erinnerte sich aber, dass der Sean irgendwie mit dem Kaffee arbeitete und hat dann die Nummer von dem Herrn aufgeschrieben, das war der Felipe. Irgendwann drückte der Sean mir die Nummer in die Hand und sagte, ja, ich soll mich doch bei dem mal melden, das wäre ein Kaffeeproduzent. Und habe mich dann bei dem Felipe gemeldet, und das ist ein total netter, netter Kerl, der Lehrer war bis letztes Jahr in Oaxaca Stadt und eben da aus der Kaffeeregion in der Mazateca ist und genau, irgendwie nach einem besseren Markt für seinen und vor allem Dingen für den Kaffee von seinen Nachbarn und seiner Familie suchte und von den umliegenden Produzenten im Dorf.
Fetzig.
Und genau. Ja. Und der hat uns dann letztes Jahr, hat er uns sein Haus zur Verfügung gestellt in dem Dorf, direkt am Marktplatz. Und dann haben wir da ganz improvisiert so ein kleines Cupping Lab aufgebaut, wo wir dann, also wir haben so einen Röster da und wir hatten noch nicht mal eine Shell-Maschine. Wir haben da tatsächlich am Anfang, naja, das hat eigentlich der Sean fast alles gemacht, muss ich dazu sagen. Der war hauptsächlich da in der Region und mit einem Kaffeesack, also mit einem leeren Sack, den Kaffee noch geschält, indem man den dann auf den Beton haut. Das ist eine ganz gute Methode, wenn man keine Shell-Maschine hat. Und so haben wir dann da ganz viele Muster analysiert von den Produzenten in dem Dorf und das ist wirklich eine Region, die unglaublich gute Kaffees produziert. Also viele Kaffees haben da, ohne dass die Produzenten viel technisches Know-how haben, sind einfach unglaublich gut. Aber die Produktionsmengen sind sehr, sehr, sehr niedrig. Die liegen oftmals bei tatsächlich nur 20, 30 Kilo pro Produzent.
Ach, also was? In Oaxaca, ja, okay, aber es ist ja dann auch so wahrscheinlich, dass die nicht nur Kaffee anbauen, ne?
Ja, beziehungsweise die haben sehr, sehr geringe Kosten, einfach dadurch, dass die ihre eigenen Bohnen anbauen, ihren eigenen Mais haben. Das heißt, sie geben recht wenig für Lebensmittel aus und bekommen oftmals von zum Beispiel Familienmitgliedern, die irgendwann mal ausgewandert sind oder die vielleicht in Mexiko-Stadt arbeiten, kriegen die ein bisschen Geld zugeschickt. Aber eigentlich ist dann doch Kaffee fast das einzige Produkt, was sie anbauen und verkaufen. Mhm. Oftmals zumindest. Und in Oaxaca ist es üblich, dass die Produzenten nur 100, 200, 300, 500 Kilo produzieren. Aber in dieser Region ist das noch mal viel niedriger, die Produktion. Und oftmals tatsächlich nur 20, 30 Kilo. Aber oftmals sind das unfassbar gute Kaffees gewesen.
Also so, dass das dann auch nicht so ist, dass du denkst, so, oh, die werfen wir jetzt zusammen und dann wird das hier der Dorfblend, sondern eher so, also teilweise Leute, davon habe ich wirklich nur einen Sack.
Also genau, wenn wir es schaffen, auf einen Sack zu kommen, dann verblenden wir die nicht. Aber tatsächlich gibt es teilweise die kleinste Summe, die wir gekauft haben, es waren wirklich 4 Kilo. Wir haben den Kaffee probiert von der Produzentin. Der war so gut, ich glaube, wir haben den mit 89 Punkten bewertet.
Was sehr, sehr, sehr gut ist.
Ja.
Und dann haben wir gefragt, ach, wie viel gibt es denn davon, wie viel haben sie denn? Und wir dachten, das wäre ihr Muster, was sie uns mitgebracht hätte. Das war so eine Plastiktüte. Aber wir dachten, das wäre das Muster, was sie uns nur zum Probieren mitgebracht hätte. Aber das war die ganze Produktion. Das waren wirklich nur 4 Kilo oder so. Und sowas muss dann natürlich, irgendwie müssen wir das dann, da machen wir dann so ein Dorfblend oder so ein Familienblend machen wir dann manchmal daraus. Mischen die natürlich nur mit Kaffees, die eine ähnliche Qualität erreichen. Und genau, aber eigentlich bin ich ja darauf gekommen, weil in der Region mussten wir dann tatsächlich, der Felipe hat nach wie vor als Lehrer gearbeitet, hat uns also nur sein Haushalt zur Verfügung gestellt und so haben wir da gewerkelt.
Und wie lange wart ihr da?
2 Monate oder so. Mhm. Und, aber nicht die ganze komplette Zeit, vielleicht innerhalb von, eigentlich über einen Zeitraum von April bis Juni, so Halbzeit fast, ja. Und da brauchten wir tatsächlich ein anderes Auto, um da mehr Kaffee reinzupacken. Und da haben wir tatsächlich noch selber den Kaffee transportiert von der Region zu Untao. Mhm. Und in den Käfer passt zwar ganz schön viel Kaffee, das glaubt man gar nicht. Das glaubt man wirklich nicht. Ja. Aber genau, da brauchten wir noch ein bisschen mehr Platz. Und da haben wir so einen alten Geländewagen da
gekauft. Ja, super aufregend.
Ja, das ist tatsächlich aufregend, weil gerade in der Region, das ist ein ganz gutes Beispiel von sehr, sehr kleinen Produzenten, die aber unfassbar interessante Kaffees produzieren.
Und kommt ihr auch oft an Leute und Produzenten, die kein Interesse haben? Oder ich meine, ihr seid ja nicht die Einzigen, die Kaffee aus Mexiko und Peru importieren. Also da gibt es ja auch jetzt einige.
Genau, also meinst du an Produzenten, die kein Interesse haben? Oder an Also wir versuchen eigentlich relativ wenig auf Produzenten zuzugehen, sondern eher, dass die Produzenten auf uns zukommen. Also wir möchten nicht diejenigen sein, die in die Region fahren und dann sagen, nee, hier, mach das, du machst das falsch, mach das irgendwie so und so, mach das, ändere das und das. Das machen wir eigentlich nicht. Das geht in der Regel schon daraus hervor, dass die Leute auf uns zukommen. Also in dieser Massateca-Region zum Beispiel, was da auch sehr motivierend ist, die Produzenten waren dann, die waren es nicht gewöhnt, so Feedback zu bekommen, und die waren es auch nicht gewöhnt, so recht gute Preise zu bekommen, und die waren da anscheinend sehr zufrieden, denn dieses Jahr haben auf einmal, gab es viel mehr Produzenten, weil diejenigen uns dann noch an ihre...
Die haben das weiter erzählt.
Genau, an ihre Nachbarn und ihre Familienmitglieder, an die weitererzählt. Und dieses Jahr ist der Felipe ist jetzt mittlerweile in Rente und hat jetzt selber da ganz, ganz viel übernommen. Also der hat uns jetzt da ganz viele, ist jetzt viel mehr in der Region vor Ort und kümmert sich darum, uns da Muster zu besorgen von den einzelnen Cafés der verschiedenen Produzenten und schickt uns die zu, kümmert sich auch um die Logistik und ist da echt ein super...
Geil.
Ja, total gut. Und ist da voll drin und das ist super. Klappt gut mit dem. Oftmals verliere ich mich dann auch oft in so einem Thema, gerade wenn es um Kaffeevarietäten geht. Oder,
aber du hast eine richtig geile, angenehme Art, das zu erzählen. Also ich glaube, da hören viele gerne zu auch, ja.
Ich finde es nicht, unterhalte mich in den Ursprungsländern halt eher auf Spanisch oder auf Englisch über Kaffee, deswegen ist es oft ganz, ganz komisch.
Die Wörter fehlen auch so.
Ja, tatsächlich manchmal.
Das fällt nicht so auf.
Nee.
Okay. Ja, und du kannst ja auch englische Wörter einwerfen, das ist ja nicht so.
Okay.
Naja, aber wir sind ja jetzt eh fast am Ende. Also mich würde noch interessieren, woher du Sean kennst und wie sich das ergeben hat, dass ihr das zusammen macht.
Ja, das ist auch...
eine witzige Geschichte.
Ja, tatsächlich, oder? Das ist ganz witzig. Und zwar habe ich damals, das war... Also bei einem Unternehmer, für das ich gearbeitet habe, die haben in Mexiko einen Wettbewerb organisiert und ich komme immer noch sehr gut mit denen klar. Mir ist wichtig, bei denen auch ein gutes Verhältnis zu wahren und die bewegen recht viele Container Kaffee im Jahr und oftmals können die mir auch dabei helfen, wenn wir jetzt in Mexiko zum Beispiel 30 Sack Kaffee haben, die für einen Röster aus Australien interessant sind, dann schicken wir natürlich nicht für 30 Sack extra einen Container rüber, sondern kann ich bei denen zum Beispiel... geben die mir die Möglichkeit, da den Kaffee in deren Container zu packen.
Ja,
Und genau. Und die habe ich dann 2017, war das, glaube ich, noch bei ihrem Wettbewerb, als ich schon nicht mehr bei denen gearbeitet habe, in Mexiko ein bisschen unterstützt und habe da den Alan getroffen. Alan war einer der beiden Gründer von Small Batch Coffee aus England, aus Brighton. Und da war mittlerweile... ist er nicht mehr bei Small Batch, mittlerweile arbeitet er für ein anderes Unternehmen. Und der war bei dem Wettbewerb in Mexiko, um da eben Kaffees einzukaufen. Und da haben wir uns kennengelernt. Und dann schrieb der mir, glaube ich, dann Ende 2017, also ein halbes Jahr später schrieb der mir, dass der Sean, der hat als Barista bei ihm gearbeitet.
In Brighton.
Aus England, genau, in Brighton, aus England weg möchte. Und irgendwie Richtung Mexiko will, um da mehr über die Aufbereitung zu lernen, vor allem über Naturals und ob er
das
denn
war das
irgendwie...
Einzige, was ihm da so eingefallen ist bei der Aufbereitung.
Ja, genau, richtig. Der wollte halt einfach, der hat halt auch lange als Barista gearbeitet und wollte. Der Sean ist auch total happy in Lateinamerika. Den zieht es auch überhaupt nicht wieder zurück nach Europa und wollte einfach da viel mehr lernen über den Rohkaffee und vor allem über die Aufbereitungsmethoden. Und der hat uns dann also in Kontakt gebracht, der Alan. Und dann hatte ich schon, und ich habe dann das bei der Finca La Senda in Guatemala gearbeitet und habe mich da eben viel mit diesen Aufbereitungsarten beschäftigt. Und der Sean schrieb mir mit der Frage, ob er uns irgendwie besuchen kann, um da ein bisschen was von uns zu lernen oder auch uns ein bisschen zu helfen. Und er schrieb dann aber direkt, dass er mindestens gerne einen Monat bleiben wollte, denn sonst wird sich das ja nicht richtig lohnen. Und ich hatte schon gedacht, oh Mann, hoffentlich ist er cool, hoffentlich ist das kein Idiot, denn ein Monat kann auch ganz schön lange sein, wenn man da auf einer Farm so eng miteinander zu tun hat. Und dann dachte ich, ja, komm erst mal vorbei und dann gucken wir mal. Aber ja, wäre schön. Und 2 Wochen später oder eine Woche später sogar nur stand er dann tatsächlich auch da. Und wir sind seit dem ersten Tag total gut klargekommen. Und er war dann nicht nur einen Monat da, sondern ist bis zum Ende geblieben. Mhm. Ist dann auch mit mir nach Mexiko gekommen. Und ja, seitdem kommen wir total gut klar. Ist jetzt echt auch einer meiner besten Freunde. Und ja. Genau, der auch sowohl so sehr qualitätsaffin ist, aber vor allen Dingen auch viel, also sehr produzentennah ist. Also auch wirklich.
So ein Networking-Typ.
Ja, vor allen Dingen ist er sehr, liegt ihm auch sehr, sehr viel daran, eine Besserstellung der Produzenten irgendwo zu erreichen. Und
ja.
Ist ganz cool. Wir philosophieren da viel, weil wir glauben zwar, dass wir schon. Ja, dass das schon ganz gut machen, zumindest im Vergleich zum restlichen Markt. Der Kaffeemarkt ist eigentlich eher recht traurig, wenn man den Kaffeemarkt betrachtet. Und die großen Unternehmen, ich glaube 90% des Kaffees wird von 5 riesen Unternehmen gehandelt. Oder, also wir glauben, dass wir da schon eine sehr gute Alternative den Produzenten bieten können und schon vieles besser machen. Aber trotzdem wollen wir eigentlich auch noch uns weiterentwickeln und noch viele Schritte noch verbessern. Und
inwiefern weiterentwickeln? Also größer werden oder?
Größer werden nicht unbedingt. Wir wollen eigentlich nicht, also wir haben jetzt zum Glück schon wesentlich mehr Nachfrage als das Angebot. Das ist natürlich schön für uns. Wir wollen eigentlich nicht mit vielen neuen Röstern anfangen zu arbeiten, sondern wir wollen eigentlich mit den Röstern, mit denen wir schon arbeiten, ein bisschen wachsen vielleicht, zusammenwachsen. Und wir wollen noch weiter uns, also wir wollen einerseits es schaffen, noch mehr Röster davon zu überzeugen, Anzahlungen zu leisten. Und dann ist ein wichtiges Thema die Preisgestaltung zum Beispiel auch an die Produzenten. Oftmals ist es wichtig, oftmals muss man auch ein bisschen aufpassen. Beim Kaffee kann man als Produzent theoretisch alles richtig machen und man kann den Kaffee sehr gut und gewissenhaft aufbereiten und trotzdem nur einen 83, 84 Punkte Kaffee erreichen, der vielleicht einen Wert hat von irgendwo $2,50 oder so. Vielleicht auch ein bisschen mehr, aber ungefähr, um einfach mal eine Nummer zu nennen. Und eventuell macht der Nachbar eine Aufbereitung nicht so gewissenhaft und kümmert sich nicht so gut um seinen Kaffee, erreicht aber trotzdem durch Glück irgendwie 87 Punkte und könnte für den Kaffee $3,50 erzielen oder vielleicht $4 erzielen. Und da ist es natürlich irgendwo wichtig, also dass das Ganze passiert teilweise, weil das dann schon auch ein bisschen mit Glück zusammenhängt bei der Fermentation, vielleicht genau den richtigen Punkt zu treffen oder weil vielleicht das Feld in einer besseren Lage liegt oder was auch immer. Und wichtig ist es da aus unserer Sicht eben nicht die falschen Anreize zu schaffen, also nicht unbedingt nur die Tassenqualität beim Preis zu berücksichtigen, sondern auch andere Faktoren. Also wir nehmen bei der Qualitätskontrolle achten wir noch auf viele, viele weitere Aspekte neben der Tassenqualität, an denen man auch oftmals besser erkennen kann, wie viel Arbeit der Produzent wirklich da reingesteckt hat. Und oftmals ist, das ist auch noch ein sehr wichtiger Punkt, Kaffees bringen oft, also es gibt Kaffees, die in den Ursprungsländern zwar, die man da vielleicht kurz nach der Ernte mit 87, 88 Punkten bewerten kann, und andere erreichen nur 85 Punkte. Aber oftmals sind diese 86, 87, 88 Punkte Kaffees, wenn die nicht gut getrocknet sind zum Beispiel, dann verlieren die über die nächsten Monate sehr viel Qualität. Das heißt, die müssen diese Qualität nicht unbedingt immer halten. Natürlich gibt es auch welche, die diese Punktzahlen erreichen und gut getrocknet sind und über die Zeit sogar noch fast noch einen Tick besser werden. Aber oftmals, also für uns ist es eben wichtig, nicht nur wie der Kaffee sich da vor Ort gehabt, sondern wie der bei den Röstern ankommt. Ne? Denn der Kaffee von Finca Chelin, den du eben erwähnt hast, aus Mexiko, das ist eben schon über ein Jahr alt und immer noch total gut, weil der einfach langsam getrocknet ist. Und das sind eben Parameter, die wir bei der Qualitätskontrolle mit einbeziehen und die wir auch bei der Preisgestaltung mit einbeziehen. Aber das wollen wir noch mehr machen. Das ist eigentlich was...
Also weil du kannst ja die Preise nicht nur nach dem Geschmack irgendwie auch machen.
Ne? Ja, genau, aber das ist wo der Markt eigentlich noch nicht ist. Also es gibt eigentlich keinen... Ich wüsste von keinem Unternehmen, was das macht. also fast alle berücksichtigen bei der Preisgestaltung nur die Tassenqualität. Die Tassenqualität, also und natürlich soziale Aspekte, mhm. das kommt natürlich dazu, vor allem bei den Röstern, aber vor Ort in den Ursprungsländern berücksichtigen die meisten Kaffeeunternehmen nur die Tassenqualität. Mhm. Was natürlich auch schon mal irgendwo ein Anfang ist, denn früher wurde überhaupt nichts berücksichtigt. Früher wurde dem Produzenten der gleiche Preis gezahlt, egal ob der Kaffee gut war oder schlecht war. Und dann hat es natürlich für die Produzenten auch keine Anreize mehr gegeben, ihren Kaffee gut und gewissenhaft aufzubereiten. Mittlerweile ist das zum Glück ein bisschen anders. Aber es gibt eben noch viele weitere Aspekte, die man da berücksichtigen könnte und sollte aus unserer Sicht. Und das würden wir gerne mehr und mehr machen. Genau.
Ja, cool. Ja. Und dann, um vielleicht ein bisschen zum Schluss zu kommen, weil wir haben nicht mehr so viel Zeit. Was machst du denn jetzt gerade hier in Deutschland?
Jetzt hier in Deutschland?
Weil was du so in Mexiko, Peru und so machst, das haben wir jetzt verstanden. Aber was machst du denn jetzt so in Deutschland?
Ich braue viel Bier.
Ja, nur braun.
Mein Hobby, genau. Hier ist es auch gerade total cool. Und ich bin auch ganz froh, mal was länger hier zu sein, auch aus Kaffeesicht, weil mir das einerseits die Möglichkeit gibt, hier viel Qualitätskontrolle zu machen, weil es auch die Möglichkeit gibt. Normalerweise verkoste ich fast nie die gleichen Kaffees in den Ursprungsländern und dann bei den Röstern. Mhm. Oder ja, aber dann erst ein Jahr danach. Also zum Beispiel jetzt der Kaffee von Finca Chelin, den probieren wir zwar jetzt hier zusammen, aber das ist schon über ein Jahr her, dass ich den in Mexiko probiert habe. Und jetzt ist es für mich total interessant. Ich habe es vor ein paar Wochen in Mexiko noch die Kaffees produziert, die jetzt in ein paar Wochen hier ankommen, die Kaffees probiert, nicht produziert, probiert, die jetzt hier in ein paar Wochen ankommen. Und das wird total interessant sein, die hier zu probieren und dann auch hier zusammen mit Heiland und den Downern zu gucken, wie können wir die, oder wie werden die gut geröstet. Und ja, das ist für mich total interessant. Denn das ist gibt mir auch wiederum viele Einblicke, wie gut haben wir unsere Qualitätskontrolle da vor Ort gemacht. Es kann auch natürlich auch vorkommen, dass ein Kaffee dann nicht mehr so gut ankommt, wie er vor Ort war. Und daraus lernt man dann eben auch sehr viel. Deswegen ist das ganz schön. Und dann organisieren wir jetzt zum zweiten Mal in Peru unseren Kaffeewettbewerb Atipanacu. Und genau, das ist ein Kaffeewettbewerb, an dem alle peruanischen Produzenten teilnehmen können, eingeladen sind teilzunehmen. Und die besten Kaffees werden dann am Ende versteigert. Und die Idee bei dem Wettbewerb war schon letztes Jahr, eine Plattform zu schaffen, auf der sich Röster und Produzenten irgendwo kennenlernen können und wo Produzenten die Möglichkeit haben, ihre besonders gut aufbereiteten Lots zu guten Preisen direkt an Röster verkaufen zu können.
Und wie kann das dieses Jahr oder nächstes Jahr stattfinden?
Ja, genau, das wird ein bisschen... Das wird ganz interessant, denn in Peru werden die guten Bekannten von uns, die da bei der Organisation mitgeholfen haben, auch letztes Jahr schon, die werden da vor Ort viele Cuppings organisieren. Und die gleichen Muster von den gleichen Kaffees werden uns auch nach hier zugeschickt, wie auch zu den Röstern in Australien, USA und England. Das heißt, wir werden an verschiedenen Orten der Welt die gleichen Kaffees eigentlich verkosten.
Okay.
Was auch interessant ist, weil man dann sehen kann, wie gut man irgendwo auch kalibriert ist mit den anderen Röstern. Das nennt man die Kalibrierung, heißt also, wie gut man
in der gleichen Geschmackssprache ist.
Ja, genau, richtig. Ja. Genau. Und das wird sehr interessant. Und da werden wir in verschiedenen Orten der Welt diese Kaffees probieren.
Schickt ihr auch das Wasser rum, später. Damit ihr alle das gleiche
Wasser? Das wäre ideal, tatsächlich wäre das ideal, ja. Aber das ist sogar ganz schön, dass die Röster das sogar mit ihrem eigenen Wasser dann probieren können, weil die so auch dann sehen, welcher Kaffee für sie vielleicht besonders interessant ist.
Ja, toll.
Und genau, so werden wir das dieses Jahr machen. Und dann die Auktion wird wieder online stattfinden.
Wo kann man das finden? Kannst du mir dazu vielleicht einen Link oder so schicken?
Ja, mache ich.
Ja, cool.
Wahrscheinlich unter atipanacu.com. Ich schicke dir das mal.
Ja, cool.
Genau, und da freue ich mich drauf. Das war letztes Jahr schon total schön, als Zusammenkommen mit den Leuten da vor Ort. Wir haben da wirklich schon Kooperativen und Unternehmen, kleine Unternehmen von verschiedenen Teilen des Landes, sind wir da zusammengekommen. Teilweise waren Produzenten auch direkt mit dabei und haben da zusammen die Kaffees probiert und war ein schöner Austausch.
Da kommen ja dann wahrscheinlich auch andere Importeure, Exporteure mit dazu, oder?
Naja, das war eben letztes Jahr recht spontan organisiert, sodass wir absichtlich dann keine Kunden mehr eingeladen haben oder Röster oder Importeure, weil das alles was knapp wurde. Mhm. Wir dann sagten, wir machen das lieber in recht kleinem Rahmen da vor Ort und schicken halt an die Röster und Kunden, mit denen wir arbeiten möchten, Muster raus. Mhm. Und dann war eigentlich der Plan, dieses Jahr da vor Ort eben ein schönes Event draus zu machen mit viel Präsenz auch von internationalen Röstern. Das wird jetzt aufgrund Corona nicht stattfinden, aber nächstes Jahr dann hoffentlich.
Ja, cool.
Und das wäre eigentlich, das ist auch so ein Gedanke für die Zukunft, das würde ich ganz gerne in Mexiko auch machen. Quasi ein Grünkaffee-Wettbewerb, der aber dann auch als kleiner Specialty-Kaffee-Treffen für Röster interessant sein kann, wo man eben auch neben dem Grünkaffee-Wettbewerb noch viel Austausch stattfinden kann, wo man vielleicht viel auch. Ich würde ganz gerne auch einen Cupping-Wettbewerb organisieren.
In Mexiko?
Ja, oder nicht unbedingt Wettbewerb, aber es gibt ja die Weltbaristermeisterschaften und dann gibt es die Röstmeisterschaften und dann gibt es die Cupping-Meisterschaften ja auch. Aber die Cupping-Meisterschaften, das ist einfach nur, man probiert drei verschiedene Kaffees oder drei verschiedene Tassen und eine der drei Tassen ist anders. Hat entweder einen anderen Kaffee oder eine andere Grammzahl oder was auch immer und die muss man rausfinden. Das ist auch nicht schlecht, aber das heißt noch immer nicht, dass man, noch lange nicht, dass man dann auch wirklich ein guter Cupper ist. Und wir würden ganz gerne auch da ein bisschen weiterkommen, um vielleicht auch ein paar Cupping-Schulungen noch zu geben, auch an Röster, und um selber auch irgendwo messen zu können, wie gut und konsistent wir cuppen. Und,
ja, super.
Mal schauen, ob das klappt. Und das könnte man halt irgendwo schön unter einen Hut bringen mit einem Kaffeewettbewerb. Ja. Mal schauen.
Ja, klingt nach ziemlich vielen guten Plänen, auf jeden Fall. Ja, ich würde sagen, wir kommen jetzt dann langsam zum Ende. Wie schon ein bisschen länger.
Ja, ich schweife da manchmal.
Nee, alles
ganz
gut.
Schön aus.
Das ist richtig gut. Hast du irgendwas, was du noch gerne loswerden würdest? An meine Community.
An deine Community. Es freut mich total, dass auch hier in Deutschland eine Entwicklung stattfindet. Also dass es tatsächlich mehr und mehr Konsumenten gibt, die auch gewillt sind, ein paar Euro mehr für einen Kaffee auszugeben oder die auch merken, dass vielleicht 10 Euro für 250 Gramm gar nicht so viel ist, wenn man es auf die Tasse umrechnet. Das sind immer noch nur 40 Cent pro Tasse oder so. Das ist ja irgendwo überschaubar. Das finde ich super und dass es mehr und mehr Leute gibt, die gewillt sind, auch einen guten Kaffee zu kaufen und da ein paar Euro mehr für auszugeben. Ich habe selber für mich gelernt im Thema Kaffee, wie naiv wir als Konsumenten einfach sind und wie sehr wir uns von Siegeln verleiten lassen und von Verpackungen und von Marketing und von... deshalb finde ich es gut, wenn mehr und mehr Konsumenten auch nachfragen und wenn sie versuchen auch Dinge zu hinterfragen und auch bei dem Kaffee, den sie kaufen, vielleicht mal draufschauen und schauen, wo der denn eigentlich herkommt. Und wenn man im Idealfall sogar sehen kann, wie viel der Produzent dafür bekommen hat, ist das auch viel wert.
Ja, ich glaube, die meisten, die hier zuhören, die sind da schon den Schritt gegangen. Aber ja.
Ja, das ist total schön.
Drüber sprechen ist halt das Key.
Ja, das stimmt.
Ja.
Und uns geht es so gut hier, das merke ich immer, wenn ich hier aus Mexiko oder Peru zurückkomme. Uns geht es wirklich sehr gut hier, glaube ich, in Deutschland, finanziell. Und da kann sich eigentlich jeder einen guten Kaffee leisten. Das ist immer sehr absurd, wenn man dann hört, dass man ja nicht 30 Euro für ein Kilo Kaffee bezahlen kann, dass das ja viel zu teuer wäre. Aber dann kaufen die Leute kurz später ihren dritten Fernseher und ein neues
witzig,
Auto.
Ne?
Und dafür hat man Geld, aber für Lebensmittel wird leider hier immer noch recht wenig ausgegeben. Aber schön zu sehen, dass da doch eine Entwicklung stattfindet.
Ja, wir arbeiten dran.
Das ist gut.
Ja, ja, cool. Danke dir.
Ja, vielen Dank auch. War super.
Ja, voll. Sehr gefreut. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja, danke.
Ja, cool. Tschüss.
Tschüss.